Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Letzte Woche hat Aaron gesprochen über 3. Mose 19, Vers 18 und wie sich dieses Gebot, 3. Mose 19, 18, da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wie sich das erfüllt. Wir schauen uns den Vers nochmal an, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. So, hier wird jetzt Liebe definiert als Gegenteil von sich rächen und anderen etwas nachtragen. Okay? Das ist, wenn man so will, Liebe im alten Bund. Du bekommst von mir, was ich mir von dir wünsche. Im neuen Bund hört sich das dann ein bisschen anders an. Da lesen wir nämlich Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, es geht wieder um Liebe. Nur jetzt Liebe so, wie Jesus geliebt hat. Und das ist eine Liebe, die sich nicht einfach nur nicht rächt und dem anderen nichts nachträgt, sondern das ist eine Liebe, die bereit ist, für den anderen tatsächlich zu sterben. Das ist die Art von Liebe, die Jesus uns als seinen Jüngern gebietet. So, ich war letzte Woche auf einer Gemeindefreizeit, deswegen war ich auch nicht hier. Und wir haben uns auf dieser Gemeindefreizeit das Thema Liebe, liebevolles Miteinander, ein bisschen genauer angeschaut. Also wir haben uns angeschaut, wie soll dieses Miteinander unter Geschwistern, das von Liebe geprägt ist, wie soll das, wenn man von dieser Qualität, von dieser neuen Qualität von Liebe ausgeht, die Jesus uns geboten hat, wie soll das eigentlich funktionieren? Und ich möchte von diesem Wochenende einfach ein paar Gedanken an euch weitergeben. Und zuerst einmal schauen wir uns an, wie wichtig ist Liebe eigentlich? Ganz bekannter Text, 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Da sagt Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Paulus redet hier zu einer Gemeinde, in der sich die meisten Geschwister anscheinend nach sehr beeindruckenden Geistesgaben ausgestreckt haben. Also es ging nicht so sehr darum, einander zu erbauen, für den anderen zu leben, sondern es ging darum, selber im Mittelpunkt zu stehen. Und deshalb dieser Text. Der Text spricht über die Wichtigkeit von Liebe im Dienst. Wie wichtig ist das? Und Paulus nutzt hier ein rhetorisches Mittel, nämlich die Übertreibung. Also er fährt das Ding einfach mal ganz bis an den Rand und sagt einfach mal, okay, wir stellen uns mal vor, 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Das ist die Begabung, die die Korinther sich gewünscht hätten. Es geht um die Gabe, Fremdsprachen sprechen zu können, ohne die vorher lernen zu müssen. Das ist die Gabe, die bei den Korinthern auf der persönlichen Wunschliste ganz oben stand. Und Paulus sagt, okay, stellen wir uns mal vor, du könntest das. Ja, du könntest plötzlich alle Sprachen und die der Engel gleich noch mit dazu. Aber du hättest keine Liebe. Was wäre das? Kennt ihr dieses Duracell-Häschen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein kleines Ding. Das ist, was du wirst. Du bist, wenn du keine Liebe hast und mega begabt bist, du bist nicht mehr als ein Krachmacher. Nicht mehr. 1. Korinther 13, Vers 2. Ich will ehrlich zugeben, das ist der Vers, der mir vor ein paar Jahren einfach die Beine weggezogen hat. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Klingt super, oder? Du bist ein Prophet. Du kannst jede Bibelfrage beantworten, so aus dem Pleutz. Du hast Glauben, der Berge versetzen kann. Wie denkt Gott über mich, wenn ich das alles habe, aber bei alledem keine Liebe habe? Was denkt Gott über mich, wenn ich so mega begabt bin? Antwort, so bin ich nichts. Also das ist eben nicht so, du bekommst dann nur Abzüge in der B-Note. Und grundsätzlich ist alles gut. Nein, das steht hier nicht. Mein Dienst wird in den Augen Gottes wertlos. Vielleicht benutzt er ihn noch irgendwie. Er hat auch den ungläubigen Pharao benutzt. Das macht Gott. Aber Gott weiß auch, was in mir drin los ist. Er weiß, wie es in meinem Herzen aussieht. Er kennt meine verborgenen Motive, dass da eben keine Liebe ist. Und der Punkt ist, so bin ich nichts. Auch wenn ich mich vielleicht für den Größten halte. Das ist der Clou. Ich mag ja noch denken, wow, was bin ich für ein toller Kerl, ja? Und Gott sagt, sorry, du bist nichts. Oder 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ich verschenke alles, was ich habe. Immer alles zu Geld. Geb's weg. Ich sterbe als Märtyrer. Ich habe aber keine Liebe. Was dann? Antwort, so nützt es mir nichts. Gott wird solchen Dienst nicht belohnen. Warum? Weil er mein Herz kennt. Weil er weiß, das ist nur Heuchelei. Was ich nicht aus Liebe tue, wo Liebe nicht die Motivation ist, da tue ich etwas nicht in Gottes Sinn. Bitte lasst uns diese Zeilen verstehen. Sie gehören zum Zentrum meines, ich denke, sie gehören zum Zentrum des neuen Bundes. Ohne Liebe ist mein Einsatz im Reich Gottes sinnlos, nur eine fromme Show und eigentlich umsonst. Immer dann, wenn ich mein Leben ohne Liebe lebe, dann werde ich unbrauchbar. Ich täusche mich dann selber und ich bekomme keinen Lohn für meinen Einsatz. Lasst mich einen Satz ein paar Mal wiederholen, der mir richtig wichtig ist. Und der geht so: Gott ist mehr an meinem Charakter interessiert als an meinen Begabungen und meinem Einsatz. Ich sage den Satz nochmal, weil er so irre wichtig ist. Gott ist mehr an meinem Charakter interessiert als an meinen Begabungen und meinem Einsatz. Er ist mehr an Liebe interessiert als an Performance. Er wird unseren Dienst nur dann honorieren. Er wird nur dann begeistert sein von dem, was wir tun. Er wird uns nur dann segnen, wenn wir Liebe haben. Bitte merken wir uns das richtig, richtig gut. Du kannst hier in der Band spielen. Du kannst den bedürftigen Lebensmitteltüten packen. Du kannst da hinten an der Technik Regler schieben. Du kannst hinter einem Büchertisch evangelistische Traktate verteilen. Du kannst in der Gemeindeleitung mitmachen. Du kannst im Auf- und Abbauteam sein. Du kannst auch hier vorne eine Predigt halten. Egal, was du tust, wenn du keine Liebe hast, dann bist du falsch an deinem Platz. Du gehörst da nicht hin. Wie gesagt, nicht nur Abzüge in der B-Note. Du gehörst da einfach nicht hin. Ohne Liebe will Gott deinen Dienst nicht. Ohne Liebe braucht er ihn nicht. Und ohne Liebe wird er ihn auch nicht belohnen. Ohne Liebe ist unser Dienst für Gott nichts weiter als frommer Selbstbetrug. Womöglich, und da wird es dann interessant, ein ganz subtiler Versuch, Gott mit Leistung auf Abstand zu halten. Dienst, um mein Gewissen zu beruhigen. Dienst, um nicht über mein verkorkstes Herz nachdenken zu müssen. So, das war, wenn man so will, der Einstieg zu dieser Predigt. Die Wichtigkeit von Liebe. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil Paulus davon redet, was es heißt, praktisch zu lieben. Also, das ist sowieso schon spannend. Paulus definiert Liebe nicht theoretisch. Nirgendwo, Ich habe es gesucht und nicht gefunden. Nirgendwo steht in der Liebe theoretisch, was ist Liebe? Liebe ist gleich Definition. Finden wir nicht. Liebe ist ganz, ganz praktisch und das wird deutlich, wie Paulus jetzt weiterschreibt. Er sagt nämlich nicht Definition Liebe, sondern wie Liebe, worin Liebe besteht, was Liebe tut. Bitte merkt euch das auch. Liebe will in unserem Leben nicht als Konzept gedacht werden, so nach dem Motto, ja grundsätzlich bin ich auch dafür. Sondern Liebe will gelebt werden, ganz praktisch gelebt werden. Und wo sie nicht gelebt wird, selbst wenn du sie definieren kannst, ist sie einfach mal nicht da. So, jetzt müssen wir machen ja dieses Jahr Altes Testament. Wir haben öfter davon gesprochen, wie der Herr Jesus moralische Gebote des Alten Testaments erfüllt. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, wie das geht. Wie erfüllt Jesus die moralischen Gebote des Alten Testaments? Wir machen das noch einmal beispielhaft an einem durch. Du sollst nicht morden. Ja, wir schauen uns das mal an in Matthäus 5, Vers 21. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Das ist die Lehre der Rabbiner. Okay, du bringst jemanden um, du kommst ins Gericht. Ich aber sage euch, und da betreten wir jetzt den Boden des Neuen Bundes, wir betreten eigentlich den Boden, den das Alte Testament inhaltlich für den Neuen Bund bereitet hat. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Also im Alten Bund geht es ums Töten, im Neuen Bund um das, was hinter dem Mordanschlag steckt. Der Zorn. Ungerechtfertigter Zorn. Im Alten Bund lernen wir Gebote kennen und ich formuliere das ein bisschen lax, aber ich glaube, das hilft uns, die Sache zu verstehen. Wir lernen Gebote kennen, wie ein Richter sie ahndet. Okay, ja, also wenn du jemanden umgebracht hast, dann musst du halt ins Gericht, dann muss der Richter was machen. Im Neuen Bund, da denken wir darüber nach, wo nimmt diese Sünde, die da im Alten Testament gerichtet wird, wo nimmt die eigentlich ihren Anfang? Antwort: im Herzen. Und das möchte ich jetzt mit euch durchspielen. Ich habe mir gedacht, wir machen was ganz Drolliges. Wir schauen uns mal Liebe an, so Paulus macht das ja, und wir schauen mal ein bisschen genauer hin. Okay? Also, wir lesen erst den Text, 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Da heißt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. So, ihr merkt schon, Liebe ganz, ganz praktisch definiert. Wenn du liebst, so sieht das aus. Wir schauen uns jetzt mal nur, die nächste Folie bitte, wir schauen uns jetzt mal nur die Liebe an, okay? Das ist richtig. Also richtig wäre es, wenn wir langmütig sind, wenn wir geduldig sind, fröhlich den anderen ertragen. Richtig wäre es, wenn wir gütig sind, so ganz aktiv Gutes tun, auch eigenmotiviert. Richtig wäre es, wenn wir nicht neidisch sind, dem anderen seinen Erfolg gönnen, uns für den anderen freuen können. Das wäre Liebe. Liebe tut auch nicht groß, bläht sich nicht auf. Das heißt, sie ist bescheiden, sie ist demütig. Liebe ist nicht unanständig, sie ist höflich. Sie ist respektvoll. Liebe sucht nicht das Ihre. Selbstlosigkeit wäre Liebe. Sie lässt sich nicht erbittern. Da ist so eine innere Ruhe und Gelassenheit, die zur Liebe mit dazugehört. Sie rechnet Böses nicht zu, vergibt gerne, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ja, dann Liebe und hat einen Gerechtigkeitssinn. Und sie gibt den anderen nicht auf. Damit fasse ich dieses, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das gehört so ein bisschen zusammen. Ich fasse das unter der Überschrift zusammen. Egal, was der andere macht, ich gebe ihn nicht auf. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich das so hinwerfe hier als Folie, dann werdet ihr sagen, ja, so verhält sich Liebe. Jeder von euch wird diese Begriffe lesen und innerlich sagen, tschakka, jau, ja, richtig, genau, so muss es sein. Jetzt schauen wir uns das Gegenteil an. Okay, also, wie würde jetzt das Gegenteil formuliert werden? Naja, wo auf der einen Seite Langmut steht, da wäre auf der anderen Seite Ungeduld, Intoleranz, Jähzorn. Wo auf der einen Seite gütig steht, ist auf der anderen Seite boshaft, die Freude über das Unglück des anderen. Links bei Liebe steht, sie neidet nicht, rechts, logisch, Missgunst, Neid, Eifersucht. Links, sie tut nicht groß, rechts, Vollgas, Hochmut, Arroganz, Selbstdarstellung, Besserwisserei, stellt sich in den Mittelpunkt. Links, nicht unanständig, höflich. Rechts, taktlos, ja, offene Unhöflichkeit. Links wieder, sie sucht nicht das Ihre. Naja, das Gegenteil ist, ich suche sehr wohl das Meine, ja. Ich bin ein Egoist, ich bin selbstsüchtig. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Naja, das Gegenteil ist, ich schon. So richtig Bitterkeit, Zoll, Groll, ja, am besten auch noch fett schlecht über den anderen reden, ja, so. Liebe rechnet Böses nicht zu. Das fiese Gegenteil wäre, ich schon und mehr noch, wenn du kommst, werde ich dir auch nicht vergeben, sondern ich werde daran festhalten, an der Schuld, die du gibst. Ich werde dir das immer wieder aufs Brot schmieren. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Naja, das Gegenteil davon ist, ich freue mich am Bösen. Ja, ich dulde es, habe da überhaupt kein Problem mit. Sie gibt den anderen nicht auf, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Naja, das Gegenteil ist, ich lasse den anderen fallen. Ich verachte ihn, der interessiert mich nicht mehr. Da bleibt noch ein bisschen Zynismus und das war's. Wir lesen wieder das durch und es ist irgendwie, glaube ich, für jeden von euch klar, dass diese Begriffe falsch sind, oder? Also wenn du jetzt sagst, oh ja, da habe ich mich wiederentdeckt, ich bin so einer, der all das macht, da würdest du sagen, ich habe ein Problem mit Gott, ich habe ein Problem mit dem Thema Heiligung. Was wir jetzt gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben gesagt, das ist Liebe und das ist richtig falsch. Also wenn du an der Stelle ankommst, dann bist du einfach deutlich falsch unterwegs gewesen. Da wollen wir nicht hin. Jetzt müssen wir uns aber erinnern, du sollst nicht morden. Was ist das Gegenteil von Mord? Naja, ich habe einen erschlagen. Jetzt hat aber Jesus deutlich gemacht, wenn du den erschlagen hast, da hast du viel früher schon Sünde auf dich geladen. Da, wo du auf den zornig warst. Also einfach nur zu sagen, ich lese etwas, was ich nicht tun soll, und jetzt suche ich mal das Gegenteil und dann weiß ich, was ich tun soll, hilft mir nur bedingt, um zu verstehen, wo fängt mein Problem eigentlich an. Seid ihr noch bei mir? Also beim Mord ist es so, es fängt bei ungerechtfertigtem Zorn. Ja, da fängt das an. So, jetzt, wenn es an der Stelle anfängt, bei diesem Zorn, dann ist natürlich die Frage, wo fängt das bitteschön bei Liebe an? Und ich habe mir gedacht, es wäre doch total interessant, wenn man nicht einfach nur sagt, was ist richtig und was ist falsch, sondern mal noch so zwei Gruppen dazwischen packt. Ich zeige euch mal diese beiden Gruppen, die nächste Folie bitte. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht gut, auf der einen Seite hat man richtig, auf der anderen Seite hat man voll falsch. Und dazwischen haben wir jetzt zwei neue Spalten, die ich euch vorstellen möchte. Nämlich fast richtig und noch verdeckt ungehorsam. Ich habe sie mal für euch definiert. Fast richtig bedeutet, es ist halbwegs ehrlich gemeint, aber es kommt noch nicht ethisch so richtig raus. Es ist so gut gemeint und schlecht gemacht. Also auf den ersten Blick wirken diese Dinge immer noch halbwegs tugendhaft, aber wenn du dir dann so die genaue Motivation anschaust oder die Ausführung anschaust, dann ist das schon nicht mehr im grünen Bereich. Das ist so, ja, ich habe noch keinen umgebracht, aber zornig bin ich schon. Ja? Und dann gibt es verdeckt ungehorsam. Das wäre dann übertragen auf den Mord. Ich habe noch keinen umgebracht, aber ich habe schon mal angefangen, mit Worten ihn zu erschlagen. Ja, also solche Sachen. Da ist man schon einen Schritt weiter. Das kriegen dann schon andere mit. Also verdeckt ungehorsam heißt, ich bin an der Stelle schon ziemlich destruktiv drauf, aber ich mache es noch auf eine Weise, dass es nicht zu sündhaft erscheint. Also ich will ja nicht, dass die anderen denken, ich wär ein Schlimmer. Aber ich möchte schon ein bisschen schlimm auch sein. Also das sind Leute, die bleiben äußerlich oft im Rahmen, aber wenn es darum geht, wirklich die Rechte aufzugeben, wenn es darum geht, liebevolle Hingabe zu praktizieren, wenn es darum geht, eine Freude zu entwickeln an der eigenen Veränderung, dann fehlt da ganz, ganz viel. Und ich möchte mit euch tatsächlich mal an der Stelle die Frage stellen, okay, hier ist Liebe und hier ist das Gegenteil. Aber wenn wir mal so, nächste Folie bitte, wenn wir jetzt mal fast richtig uns anschauen würden, also, die Liebe ist langmütig. Wo fängt das denn an, dass ich so auf eine kleine Weise nicht mehr liebe? Naja, kennt ihr die Leute, die dann, die gehen noch nicht in die Luft, aber die rollen schon mal mit den Augen, die sind so ein bisschen genervt, ja? Die dulden das gerade noch so, aber eigentlich, da fängt Ungeduld an. Wir sind noch nicht bei Intoleranz angekommen. Aber bei Liebe sind wir auch nicht mehr, merkt ihr? Oder die Liebe ist gütig. Naja, du kannst auch Gutes tun, nachdem dich jemand darum bittet. Oder weil du denkst, eine Hand wäscht die andere. Du tust das Gute, aber die Motivation dahinter ist eine andere. Es ist nicht ganz rein, dass du sagst, es ist pur aus Liebe. Oder die Liebe neidet nicht. Naja, kannst dich auch für den anderen freuen, weil du was davon hast. So ein bisschen Opportunismus. Versteht ihr? Das sieht noch keiner. Du kannst dich so, das fühlt sich fast noch nach Mitfreuen an. Aber in deinem Herzen kommt da so eine andere Motivation. Schön, dass der ein großes Auto hat. Hilft mir für meinen nächsten Umzug. Freue ich mich mit. Die Liebe tut nicht groß. Naja, vielleicht tust du auch nicht groß, aber hast in deinem Herzen so die Idee, wenn ich mich jetzt ein bisschen zurückhaltend präsentiere, vielleicht nimmt das jemand wahr, dass ich so sehr zurückhaltend bin. Oder sie ist nicht unanständig. Der erste Schritt Richtung Respektlosigkeit ist noch nicht, dass du dem anderen eine scheuerst. Der erste Schritt ist, dass du so ein bisschen oberflächlich bist. So dieses Förmliche, eine Herzlichkeit ohne Herz. Ja, man macht schon das Richtige. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, und du denkst dir, der ist woanders anders mit seinen Gedanken. Der schaut mir gar nicht in die Augen, der ist gar nicht da. Der macht das jetzt nur, weil man es halt machen muss. Oder sie sucht nicht das Ihre, sie ist selbstlos. Naja, da haben wir wieder dieses, ich kann auch Selbstlosigkeit spielen und in Wirklichkeit diene ich mit der stillen Erwartung, dass ich was davon habe. Sie sucht nicht das Ihre, das hatten wir. Sie lässt sich nicht erbittern. Ah, das ist cool, ja. Sie lässt sich nicht erbittern. Das Gegenteil hatten wir, da ist jemand eben zornig, grollig, bitter, redet schlecht. Aber der erste Schritt dahin, der erste Schritt, also vielleicht ist es auch schon der zweite, ich weiß es gar nicht, aber für mich von sie lässt sich nicht erbittern zu so ein bisschen gekränkt, so ein bisschen empfindlich, so ein bisschen negative Gedanken, nicht viel, aber halt so ein bisschen, wo du sagst, das kann doch jetzt nicht so doch, wir reden über Liebe, wir reden über Liebe, wie Jesus sie vorgelebt hat, die stirbt am Kreuz für den anderen, Sie freut sich nicht, oder nee, sie rechnet Böses nicht zu. Sie vergibt gerne. Auch da gibt es ein oberflächliches Vergeben ohne Herz. Vergebung als Formalismus. Dann, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Da war es schwierig, den ersten Schritt zu finden, aber ich fand ihn gut. Hier, kennt ihr das? Also, ich freue mich noch nicht über Ungerechtigkeit, aber ich hab's dir doch gesagt. Das ist so der erste Schritt. Das hilft ja keinem, wenn du es dem anderen sagst, dass du es ihm gesagt hast. Aber das ist so eine fiese, eine ganz subtile Art, wo man sich doch ein bisschen darüber freut, dass bei dem anderen da irgendwie, ja, das nicht so klappt. Und das Letzte, sie gibt den anderen nicht auf. Naja, es ist dieses, wo ich anfange, auf Distanz zu gehen, mich abzugrenzen. Und ich habe mir überlegt, wo das in meinem Leben sichtbar würde. Es wird da sichtbar, wo ich Leute nicht mehr einlade, wo ich sie quasi aus dem Pool derer, mit denen ich Gastfreundschaft praktizieren würde, ausschließe. Das wäre so der erste Schritt. Ich bin noch nicht ganz weit weg, okay? Aber ich habe den ersten Schritt getan, um zu sagen, ich habe dieses, ich bin voll für den anderen, ich habe das einfach aufgegeben. Was mache ich mit euch? Der Jesus sagt, du sollst nicht morden, das ist das Böse. Das Gute ist, du baust Beziehungen. Wenn man weiterliest in Matthäus 5, wird er sagen, geh hin, versöhne dich, ja. Und wenn jemand anders was zu Recht gegen dich hat, dann geh gar nicht in den Gottesdienst. Bring erst einmal die Sache mit demjenigen in Ordnung, der da was gegen dich hat, und dann komm und bring deine Opfer da. Also bevor du das nächste Mal beten gehst, bring das mit Leuten in Ordnung. Das ist das Gute. Versöhnung, Gemeinschaft. Dazwischen gibt es aber dieses ein bisschen zornig sein, diesem Zorn schon mit Worten oder mit Gesten oder mit Brummen Raum geben, lange bevor ich den anderen umbringe. Und wenn ich mir überlege, was ist denn dieses, hier ist Liebe, das ist der Gegenteil, was ist denn verdeckt ungehorsam? Wir gehen jetzt eine Folie weiter. Also jetzt geht es um Dinge, die kann man noch verstecken vielleicht. Aber sie sind schon tiefrot, okay? Also eben kannst du sagen, da war doch manches noch orange. Von mir aus war manches noch orange. Ich will da auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Zumal ich nicht weiß, wie der neue Papst drauf ist. Also sei es, wie es mag. Jetzt schauen wir uns Dinge an, die sind richtig im roten Bereich. Falsch wäre Ungeduld und Intoleranz. Kurz davor ist dieses, ich nenne es mal diese Reizbarkeit. Ja, also wo Langmut in, ja, wo du weißt, da hat jemand eine ganz kurze Lunte. Ja, da ist jemand immer so ein bisschen damit beschäftigt, ja, irgendwie nicht unter der Decke zu hängen. Ja, weil er eigentlich die ganze Zeit schon damit kämpft, bloß nicht diese Ungeduld rauszulassen. Oder die Boshaftigkeit davor, das sind so Lieblosigkeiten, das ist noch nicht richtig böse. Doch, ist es schon, aber halt noch nicht so greifbar. So subtile Sticheleien, so kleine Boshaftigkeiten, wo du denkst, warum sagt er das jetzt? Warum macht die das jetzt? Das tut mir doch weh. Wie gesagt, manchmal kann man das gar nicht so richtig greifen. Das ist, was ich meine mit verdeckter Ungehorsam. Oder bevor es dann richtig neidisch und missgünstig wird, naja, da ist dann dieses Gefühl des Bedauerns und der Benachteiligung. Man kann dem anderen das, also man ist noch nicht richtig neidisch, aber man gönnt es ihm auch nicht, weil man eigentlich denkt, ich hätte das auch gern gehabt. Ich bin eigentlich, wenn ich mich mit demjenigen vergleiche, richtig unzufrieden. Also eigentlich geht das nicht, dass der das hat. Wie gesagt, ich bin noch nicht richtig missgünstig und noch nicht richtig neidisch, aber kurz davor, ja, ich will es eigentlich auch. Oder das richtig Falsche wäre Hochmut, Arroganz. Und ich tue das Gute, aber ich habe überhaupt nicht mehr das Wohl des anderen im Blick, sondern eigentlich nur noch meine Reputation. Es geht mir nur noch darum, dass alle sehen, was ich für eine coole Socke bin. Oder hier, Unhöflichkeit, ja, Taktlosigkeit. Ich nenne das mal, davor ist dieser subtile Mangel an Respekt. Wenn Leute so ignorant werden, wenn sie auch da sticheln, wo du manchmal denkst, also ganz ehrlich, das war jetzt nicht nett. Ja? Das war jetzt einfach überhaupt nicht nett. Ja, das war taktlos eigentlich schon, aber ich krieg's nicht richtig gegriffen. Oder gehen wir zum nächsten über. Sie sucht nicht das Ihre, wäre das eine. Ja, das Gegenteil wäre egoistisch. Kurz davor ist die berechnende Hilfeleistung. Du machst es. Aber völlig falsche Motivation. Dann, sie lässt sich nicht erbittern. Zorn und Groll, das Falsche. Und da hatten wir ja davor schon gekränkt und empfindlich. Gekränkt und empfindlich gibt es in verschiedenen, ich sag's mal, Stufen. Es gibt so das bisschen gekränkt und bisschen empfindlich. Und dann gibt es Leute, die sind einfach übersensibel. Also jetzt, ich will jetzt nicht hochsensible Leute ansprechen, darum geht es mir, sondern so dieses, das ist irgendwie so, so diese stumm Beleidigten, die sich dann so, wenn du sie noch ansprichst, ist was, nee, ist nix. Und du weißt genau, es stimmt nicht, es ist einfach nur grässlich. Ja? Das ist dann so die deutlich destruktiv, ja? Bezieht sich zurück, irgendwie total ätzend. Rechnet Böses nicht zu. Auf der anderen Seite, ich verweigere dem anderen die Vergebung. Da gibt es natürlich vorher was. Bevor ich einfach so richtig kaputt alles mache, kann ich auch nachtragend sein, so richtig nachtragend. Ich schaffe es, ich mache das einfach nicht, ich vergebe anderen Leuten nicht. Oder ironische Distanziertheit. Ihr merkt, das sind Dinge, die sind manchmal nicht zu greifen. Aber du merkst, der andere, der würde dir nicht ins Gesicht sagen, nee, ich vergebe dir nicht. Aber du merkst, bah, das Grummel, den Dämon, der kriegt die Sache einfach nicht los. Die letzten beiden. Freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das Gegenteil wäre Freude am Bösen. Und natürlich gibt es davor etwas, ich nenne das mal Gleichgültigkeit gegen Sünde. Es ist, ich schaue weg. Ich merke, da ist Sünde im Leben meines Bruders oder meiner Schwester. Diese Sünde macht ihn kaputt und weißt du was, ist mir egal. Soll doch. Interessiert mich nicht. Und zum Schluss, sie gibt den anderen nicht auf. Das Gegenteil wäre, ich verachte ihn, ich lasse ihn fallen. Und ich hatte gesagt, die kleine Sünde ist, ich lade ihn schon nicht mehr ein. Ich grenze mich so ganz vorsichtig ein bisschen ab. Und ich meine hier nicht abgrenzen, weil der andere ein Psychopath ist. Und weil, das gibt es auch. Es gibt Leute, von denen man sich abgrenzen muss, weil sie einfach eine Gefahr für das eigene Leben darstellen. Das meine ich nicht. Sondern ich mag mit ihm einfach nichts mehr zu tun haben. Ich lade ihn nicht mehr ein. Das nächste ist, ich resigniere innerlich. Ich suche auch jetzt nicht irgendwie das Gespräch mit ihm, sondern ich gebe tatsächlich einfach auf. So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich habe mir diese Tabelle geschrieben, sie mit der Gemeinde erarbeitet, hatten 2 Stunden Zeit. Und dann habe ich gedacht, Jürgen, du bist echt viel kaputter, als du dir das selber eingestehen möchtest. Das war so mein Gedanke. Und mir ist einmal wieder klar geworden, wie sehr in mir drin diese Idee steckt, Liebe kann doch nicht so wichtig sein. Also, wenn alles, was hier rot ist, schon nicht mehr Liebe ist, das geht doch nicht. Das muss doch, ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt. Also in mir steckt der Gedanke, solange ich meine Predigten vorbereite und an meinen Chatbots bastle, so lange muss Gott doch, auch wenn ich nicht so richtig liebevoll bin, mit mir zufrieden sein. Und jetzt kommt dieser Satz wieder. Gott hat mehr Interesse an deinem Charakter als an deiner Leistung und deiner Performance. Es geht ihm tatsächlich darum, dass du es lernst zu lieben, dass du mehr wirst wie Jesus und Jesus Liebe nachahmst. Und ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt, aber wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, dann merke ich, wie mein Fleisch sich windet, wie dieser unerlöste Anteil meines Menschseins diese Folie hasst. Gar nicht genauer hinschauen möchte, sich wünscht, dass Samuel sie endlich wegklickt. Wisst ihr, der Teufel hat kein Problem damit, wenn du noch 100 Predigten hörst, wenn du einmal die Woche die Gemeinde hier durchputzt, wenn du dich auch an den evangelistischen Einsätzen beteiligst, die ich mit Christian ab Ende nächster Woche mal übernächste Woche planen werde. Das macht ihm relativ wenig Angst, solange du, und das ist jetzt wichtig, solange du in Sachen Liebe der Krüppel bleibst, der du heute bist. Der Teufel hat ganz wenig Angst vor lieblosen Christen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil die durch ihren Charakter mit dem Popo einreißen, was sie vorne mit ihren Händen aufbauen. Die können sich reinhängen und sie machen quasi, während sie dienen, alles schon wieder kaputt. Solche Christen sind unbrauchbar und ungefährlich. Gefährlich, und jetzt schauen wir uns die Gefährlichen an. Gefährlich sind liebe Christen. Gefährlich sind Christen, die man an ihrer Liebe als Jesus-Jünger erkennt. Also Typen, die jede Form von Lieblosigkeit, alles was hier rot ist, mit einem brennenden Herzen einfach als Sünde bekennen und sich danach ausstrecken, jedes Jahr ein ganz klein bisschen liebevoller zu werden. Das ist nämlich Gottes Idee, dass wir uns ändern. Und solche Leute, solche lieblosen Leute sind Brennstoff für die Gnade Gottes. Ich sage das nochmal, die Lieblosen, die sich ihrer Lieblosigkeit, ihrer Verlorenheit, ihrer Kaputtheit bewusst sind, die sind Brennstoff für die Gnade Gottes. Solche Liebesloser sind das Material, mit denen Gott sein Reich baut. Warum? Weil sie aus der Gnade Gottes herausleben. Merkt euch das bitte richtig gut. Gefährlich sind Christen, die aus Gnade leben. Die sind richtig gefährlich. Warum? Gefährlich sind Christen, die diese Challenge annehmen. Die sagen, ich werde mit Gottes Hilfe lieb. Ich bin kein hoffnungsloser Fall. Ich werde ein lieber alter Mann oder eine liebe alte Frau. Und zwar egal, was die anderen denken. Ich werde Schritt für Schritt mit Gottes Hilfe das erreichen, was er für mich vorgesehen hat. Jesus ist mein Vorbild und ich werde genau wie er. Nicht, weil ich so tolle bin, nicht, weil ich die Kraft habe, sondern weil Gott da ist. Und weil ich jeden Tag einen dämlichen Schritt nach vorne gehe. Manchmal wieder zwei zurück, okay, dann wieder einen nach vorne. Wir kriegen das hin. Wir heißt Gott und ich. Wir kriegen das hin. Und dazu ist es nötig, dass wir uns den Blick in den Spiegel trauen. Nächste Folie, letzte Folie. Jakobus 1, Vers 23 und 24. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. So, das ist die Idee, ich schaue in den Spiegel, ich stelle fest, ich bin ganz strubbelig, ja, und statt, dass ich mich danach kämme, gehe ich weg und vergesse es wieder. So, wir haben mit dieser Mega-Folie, wir haben uns in den Spiegel geschaut. Du weißt jetzt quasi, wenn es um Liebe geht, wie strubbelig du bist. Und jetzt geht es darum, dass wir das nicht vergessen. Und deswegen, mein Tipp. Ihr habt diese Zettel, nehmt euch die Zettel mit, umkringelt, wo ihr steht. Okay? Umkringelt, wo ihr steht. Und sei barmherzig mit dir. Es geht nicht darum, das zu umkringeln, was auch mal passiert, sondern wo du sagst, an der Stelle merke ich, ja, das passiert mir zu häufig. Umkringel, wo du sagst, das bin ich. Und wir machen nächste Woche an der Stelle weiter. Also kommt am besten alle mit euren umkringelten Zetteln. Das wäre total toll. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir machen nächste Woche weiter mit, was kann ich denn konkret tun, wenn die Kringel nicht immer nur das grüne Feld getroffen haben? Was ja sein könnte. Bei mir ist das ja auch so. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine Woche Zeit, über dieses Thema nachzudenken. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu trauern. Du darfst über dein Versagen auch traurig sein. Die Bibel spricht davon, dass die Trauernden getröstet werden. Wir dürfen unsere Zerbrochenheit bekennen, wir dürfen um Vergebung bitten, aber dann bitte nie vergessen, dann jubeln wir und jauchzen wir und sind fröhlich darüber, dass wir aus Gnade leben. Du musst niemals Jesus irgendetwas beweisen. Das ist das Schöne, er kennt dein Herz besser als du. Er weiß, wie es in dir drin aussieht. Was du ihm schenken kannst, ist eine innere Sehnsucht nach Veränderung. Und du kannst ihm all das bringen, wo du sagst, das lähmt mich. An der Stelle, das drückt mich nieder. Ich weiß nicht weiter. Bring es ihm, nimm dir die nächste Woche Zeit, darüber nachzudenken, wo stehe ich? Wo verzweifle ich vielleicht ein Stückchen an mir? Aber dann auch sich zu freuen und zu sagen, ich weiß, dass egal wo ich stehe, Gott größer ist. Und Gott derjenige ist, der weiß, wie verzweifelt ich bin, wo ich keine Ahnung habe, wie ich anders werden soll. Aber weißt du was? Gott ist da. Gott ist in deinem Leben als ein Immanuel. Ein Gott, der da ist, mit seiner Kraft und mit seinem Geist und mit seinem Wunsch, dich anders zu machen. Und das Einzige, was es braucht, ist von deiner Seite ein bisschen Ehrlichkeit und ein bisschen zu sagen, yo, da mach ich mit, das will ich. Ja? Wenn du das hast, mehr kannst du sowieso nicht geben, ja, der Rest ist unbrauchbar, aber wenn du das hast, dann können wir nächste Woche gemeinsam überlegen, was machen wir denn jetzt, wenn wir die Kringel gesetzt haben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.